Servus Leute, Bruno hier, Gründer und Geschäftsführer von AdMates, einer der sichtbarsten Münchner SEO- und Performance-Marketing-Agenturen. Und wenn ihr wissen wollt, welche Punkte bei SEO, bei einer SEO-Strategie wirklich eine Rolle spielen, seid ihr hier genau richtig.
OMT.
Total verrückt, dass sowas auf dem Markt existiert. Ich meine, die Kunden zahlen ja für Dienstleistungen und die wissen gar nicht genau, was gemacht wurde und sie wissen auch nicht, was gemacht werden soll. Sind aber trotzdem irgendwie in so einem Vertrag drin und also ich sehe den SEO-Projektplan als extrem wichtig. Also man hat ja eine Strategie und ich will auf Basis dessen eine Roadmap machen und wirklich entscheiden, wann ich was umsetze, wem ich was zuordne. Und solche Punkte fließen ja schon auch immer in SEO teilweise mit rein, wo man sagt, okay, das und das und das muss noch geändert werden, sollten wir vielleicht noch anpassen. Wann wird das Ganze umgesetzt? Eine Deadline geben? Wer setzt das Ganze um? Und das bestimmt natürlich letztendlich auch die Größe des Projektes.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Bruno, schön, dass du da bist. Bruno, was sind deiner Meinung nach die häufigsten Gründe für das Scheitern von SEO-Projekten bei KMUs?
Ja, da gibt es natürlich sehr viele Gründe, aber es gibt Gründe, letztendlich die ähnlichen Gründe. Oder wenn wir neue Kunden übernehmen im SEO, merken wir, woran hat es gescheitert oder warum, was gab es da vorher für Probleme, dann ist es oft tatsächlich, dass zum Beispiel auch der Projektaufwand unterschätzt wurde. Das heißt, da ist dann schon irgendwie mal eine SEO-Strategie auch irgendwo gestartet worden. Das Problem ist aber oft einfach, dass da gar nicht so wirklich nachgedacht wurde, ja, was brauche ich denn jetzt überhaupt für Ressourcen? Und das ist leider oft der Fall. Also es gibt natürlich auch oft Kunden, die kommen dann und sagen, naja, wir haben ja eigentlich vorher deutlich weniger für SEO bezahlt. Da ist dann teilweise sind also 500.000 Euro, 1.500 Euro, teilweise sogar schon für größere Unternehmen und da kann natürlich nicht viel umgesetzt werden. Und das, da ist dann das Verständnis oft gar nicht so da, je kleiner das Projekt ist, desto weiter muss ich natürlich nach hinten raus. Also ich kann dann schon ein bisschen was umsetzen, aber ich muss dann vielleicht, brauche vielleicht mehrere Monate, und kann das Ganze vielleicht gar nicht so in den ersten 3, 4, 5 Monaten, wo der Kunde potenziell ja schon irgendwo auch Ergebnisse sehen will, umsetzen. Und das ist natürlich ein wichtiger Grund. Ansonsten gibt es natürlich auch super viele Agenturen draußen am Markt, die auch einfach super wenig Erfahrung haben. Es wird heutzutage natürlich auch sehr oft verkauft. Das muss man einfach sagen, also die Qualität der Agenturen. Aber ein ganz, ganz besonderer Grund, und das ist natürlich tatsächlich auch der Grund, wo ich auch in dem Vortag darüber gesprochen hatte bei euch vor Ort, ist einfach auch, dass gar keine Strategie vorhanden ist. Also das merken wir einfach immer wieder bei vielen Unternehmen, dass dann oft was gemacht wird. Aber so richtig ein Plan ist gar nicht dahinter. Also es gibt dann irgendwelche Crawls mal, dann wurde mal irgendwann eine Keyword Research gemacht. Aber da fehlt dann schon irgendwo so dieses Fundament. Und das ist oft dieser springende Punkt. Eine SEO-Strategie, die muss schon sehr, sehr fix sein. Die sollte im besten Fall von vornherein sehr, sehr gut ausgeklügelt sein. Und da sollte auch wirklich viel Zeit investiert sein. Und das ist oft bei den Unternehmen gar nicht vorhanden. Und es führt natürlich dann dazu, dass letztendlich alle To-Dos, die dann im Nachgang umgesetzt werden oder Implementierungen oft vielleicht gar keinen Sinn ergeben. Und das ist der Punkt, wo wir dann eben oft ansetzen und sagen, okay, also lass uns mal wirklich von vorne anfangen. Ich stecke lieber mehr Aufwand in diese Strategie, um daraus natürlich dann auch ein ordentliches Projekt zu machen.
Ich finde das spannend, immer wenn man über solche Budgets dann hört, gell? So 500 bis 1.000 Euro. Ich meine, die Unternehmen selbst haben Stundensätze, die dann irgendwo bei 100, 120 Euro oder vielleicht mehr liegen. Und dann denkt man, okay, warum sollten die Dienstleister in unserem Bereich, der ja auch noch ein sehr fortschrittlicher Bereich ist, weniger verlangen? Und was kann ich denn für 500 Euro umsetzen? Das sind am Ende 4 Stunden Arbeit. Da kann ich nichts selbst machen. Da kann ich vielleicht strategisch ein bisschen beraten und so weiter. Und die Denke, überhaupt so an den Tag zu legen, verwundert mich dann auch häufig.
Ist tatsächlich so. Aber ich meine, es gibt natürlich auch viele kleinere Unternehmen, die sich erstmal Budgets sparen wollen. Die wissen vielleicht auch oft gar nicht so, was es kostet. Man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass diese Preise, wenn man mal googelt, was kostet SEO, das veröffentlicht nicht jede Agentur. Und es gibt dann auch ganz viele, die gehen dann gar nicht so in die Recherchen rein. Aber klar, wenn man sich natürlich so aus der selbstständigen Perspektive mal überlegt, wie viel kann ich denn effektiv dafür umsetzen, das ist nicht viel. Also ich meine, bei 500 Euro reden wir über 4 bis 5 Stunden. Und das im ganzen Monat, da passiert natürlich kaum was. Also da kann ich nicht viel umsetzen. Und dementsprechend, ich muss sagen, wir hatten damals ganz, ganz früher, so vor 5, 6, 7, ja noch früher, vor 7, 8, 9 Jahren, als ich damals als Freelancer angefangen habe, habe ich auch solche Sätze abgerufen, 500 bis 1.000 Euro und habe dann irgendwann gemerkt, da wird es dann irgendwann happig und man legt dann teilweise mit der Zeit wirklich drauf, wenn man was umsetzen will, also wenn man wirklich was voranbringen will. Und man merkt dann schon irgendwann, das funktioniert eigentlich gar nicht. Also da muss man wirklich ein realistisches Budget kalkulieren. Und warum das Budget auch falsch kalkuliert ist, liegt natürlich auch daran, dass von vornherein diese Strategie gar nicht steht. Also das heißt, es wird keine ordentliche Potenzialanalyse durchgeführt. Es werden die Handlungsempfehlungen nicht wirklich eruiert. Es wird kein ordentlicher Projektplan gemacht. Und auf Basis dessen weiß ich ja theoretisch gar nicht, was ich alles umsetzen muss. Und ich muss ja letztendlich die Kalkulation von so einem ordentlichen SEO-Projekt, also von einem professionellen Projekt, muss ich auf Basis dessen machen. Also ich muss wirklich mir überlegen, was ist denn der Plan fürs nächste Jahr? Der kann sich natürlich ändern. Eine Strategie muss immer agil bleiben. Aber oft ist es tatsächlich so, dass dann diese Budgets dann dadurch auch oft zu klein kalkuliert werden.
Du hast eben schon gesagt, das Thema hast du auch als Vortrag bei uns bei der Konferenz gehalten. Ich fand das Thema so spannend, du hast relativ gute Feedbacks gekriegt. Im Nachgang habe ich dir noch gar nicht erzählt, jetzt hörst du es zu dem Vortrag. In dem Vortrag hast du erwähnt, dass 90% der KMU-Seiten, Webseiten, weniger als 500 hochrelevante Unterseiten haben. Wie genau kann man den Aufwand für das Thema Suchmaschinenoptimierung einer Webseite minimieren, wenn man das im Hinterkopf behält?
Ja, das Statement, das ist ja schon so ein bisschen ein provozierendes, ein boldes Statement, muss man ja einfach sagen. Ich habe tatsächlich auch gar keine Quelle angegeben. Ich habe auch recherchiert, ob es was gibt, also ob ich da irgendwas finde. Habe auch nichts gefunden. Also es sind tatsächlich Erfahrungswerte, dass die allermeisten Webseiten, egal wie groß sie sind, und das kommt tatsächlich auch von Erfahrungswerten von Kunden, die oft bei uns anfragen, aus unterschiedlichsten Branchen, E-Commerce, B2B und so weiter, die meisten Webseiten gar nicht so viele hochrelevante Unterseiten haben. Also es gibt dann tatsächlich oft Projekte, da hast du teilweise 5.000 bis 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 Unterseiten. Oft ist es aber so, dass diese ganz, ganz wichtigen Ranking-Seiten gar nicht so viele sind. Man kann oft das Projekt auf weniger hochrelevante Unterseiten runterbrechen. Und es ist in ganz, ganz vielen Fällen tatsächlich, gerade bei KMUs, weniger als 500. Das kann auch übrigens bei E-Commerce-Shops der Fall sein. Also man versucht ja nicht mit jedem einzelnen Produkt irgendwo erstmal zu ranken, sondern vielleicht erst mit Kategorien. Und dementsprechend lässt sich der Aufwand dann natürlich von der SEO-Strategie oft ein bisschen vereinfachen und komprimieren. Also oft ist es so, dass die Unternehmer dann auch selbst sich denken, naja, für diese Seite ist das ja eigentlich viel zu kompliziert, SEO durchzuführen. Wir haben hier irgendwie 100.000 Produkte und die Seite super komplex, tausende von Paginierungsseiten, aber du kennst es ja selbst vom SEO, ihr seid ja auch ganz gut aufgestellt beim OMT, dass dann letztendlich wenige Seiten wirklich ganz, ganz viel Traffic bringen und auf die sollte man sich dann eben fokussieren.
Das ist kein allzu großes Geheimnis, dass wir ein paar Seiten haben, die ein bisschen mehr Traffic bringen als die anderen. Natürlich ein Projekt, das jetzt so groß ist wie der OMT, da verteilt sich das natürlich schon ein bisschen nach hinten raus. Aber ich sage mal so schön, ich habe ja auch früher mal SEO verkauft als Consultant. Und oftmals ist es halt so, die 3 Services, 4 Services, die man anbietet, um die sich wirklich mal explizit kümmern und wirklich ausarbeiten, macht viel mehr Sinn, dort unter die Top-Seiten zu kommen, als die ganze Webseite auf Seite 2 ranken zu lassen. Das bringt halt gar nichts. Dementsprechend bin ich da voll bei dir.
Oft ist es tatsächlich auch so, dass wenn man zum Beispiel bestimmte Unterseiten rausschmeißt, wo man sagt, ja, vielleicht bringen die mir Traffic, die bringen mir aber eigentlich gar keinen Mehrwert. Wenn man solche Seiten aus dem Index teilweise rausschmeißt und dafür andere reinbringt, dann hat man oft einen größeren Mehrwert. Das heißt, der Fokus liegt dann tatsächlich auf den, wie du selbst sagst, auch auf den wichtigen Leistungen. Und dann kann man sich natürlich auch in einem kleineren SEO-Projekt einfach schon mal auf die wichtigen Unterseiten fokussieren und da auch viel umsetzen.
Das Thema Content-Reduktion, auch Sachen rauszuschmeißen, das hat mir auch von der Sarah Schwarz als Vortrag, kam übrigens auch sehr, sehr gut an. Da kann ich euch auch was empfehlen in den Shownotes. Es gibt einen alten Artikel in der Website Boosting von dem Narco Lauerwald. Den tue ich immer wieder gerne mal anteasern, auch auf Clubtreffen. Da geht es um das, der Titel heißt irgendwie Feucht durchwischen, was halt die Content-Reduktion so gebracht hat. Und der hat es bei Urlaubsguru gemacht. Sehr spannender Artikel, werden wir in die Shownotes verlinken. Könnt ihr euch mal durchlesen, ist definitiv ein gutes Thema. Komme ich aber mal zurück zu deinem Thema. Du hast in dem Vortrag das Fundament einer SEO-Strategie in 5 Schritten aufgeteilt. Keyword-Recherche, Mapping und Content-Gap, Analysen und Crawlings, Top-Handlungsempfehlung und am Ende den Projektplan, wenn ich mich recht erinnere. Warum diese Reihenfolge und welche Punkte sind für dich am wichtigsten?
Ja, letztendlich wichtig sind tatsächlich alle Punkte, das muss man einfach sagen. Aber die Reihenfolge, die spielt schon wirklich auch eine große Rolle. Was viele andere Unternehmen vielleicht anders machen oder teilweise auch falsch gemacht wird, gerade in dieser Reihenfolge. Ich meine, wie wir die SEO-Strategie machen, ist jetzt nichts, was wir komplett neu erfunden haben. Wir haben einfach gemerkt, dass das für uns so am besten funktioniert und am meisten logisch ist und am meisten Sinn macht. Und ist tatsächlich das Thema Analysen, wird eben nach vorne geschoben. Mapping ist ja bei uns quasi in dieser Strategie, ist es quasi der dritte Punkt und der kommt eben nach den Analysen. Das heißt, ich will im besten Fall Mapping kommt vorher, die Analysen kommen später und ich will im besten Fall, will ich über die Analysen, will ich nur die wichtigen, hochrelevanten Unterseiten analysieren. Und das ist so oft das Problem, dass eine Keyword-Research gemacht wird und es wird ein Mapping durchgeführt, es wird den Unterseiten zugeordnet und letztendlich dann die wichtigsten Seiten eruiert. Wenn man es nicht macht, wenn man im Prinzip die Analysen vorher schon beginnt, dann fokussiere ich mich auf Seiten, die ich ja teilweise gar nicht kenne oder wo ich gar nicht weiß, ob das dann letztendlich für uns relevant wäre. Also dementsprechend, glaube ich, macht diese Reihenfolge definitiv Sinn, im Prinzip dann mit den Analysen an dritter Stelle dann zu stehen.
In deiner Präsentation hast du auch gesagt, dass die Keyword-Priorisierung der Schlüssel zum Erfolg ist. Was verstehst du unter Keyword-Priorisierung und wie geht man dabei strukturiert vor?
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil die Keyword-Priorisierung letztendlich dann, weil du ja gefragt hast vorhin in deiner vorigen Frage, was ist denn der wichtigste Punkt oder was wäre denn theoretisch einer der wichtigsten Punkte? Da ist vor allem auch der Punkt, die Keyword-Research eben hervorzuheben, weil man fängt letztendlich irgendwo an. Und oft ist es tatsächlich auch so, dass dann einfach irgendwelche Keywords ausgesucht werden und alles, was danach folgt, letztendlich ja die Handlungsempfehlungen sind, die sich ableiten und die Analysen sich davon ableiten. Und dementsprechend sagen wir mal, also wenn es, ich vorhin kurz gesagt, alle Punkte sind wichtig in dieser Strategie, aber die Keyword Research ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, weil es natürlich der Punkt ist, der am Start steht. Und da muss man sich einfach letztendlich drauf fokussieren. Und da sollte man auch wirklich ganz viel Hirnschmalz reinfließen lassen. Und natürlich, klar, wie priorisiert man diese Keywords und wie geht man da vor? Ich gruppiere ja erstmal, also erstmal kriege ich natürlich aus unterschiedlichsten Quellen unterschiedliche Keywords zusammen. Da gibt es natürlich komplett unterschiedliche Möglichkeiten, Systrix, Keyword Planner, man kann natürlich selbst brainstormen. Das heißt, man hat letztendlich einen ganz großen Pool irgendwo an Keywords vorhanden. Und dann ist es natürlich die Kunst, die Keywords auch erstmal ordentlich zu gruppieren. Das heißt, welche Keywords fasse ich denn irgendwo auch als Thematik zusammen? Es gibt ja teilweise auch Keywords, die lassen sich thematisch auch gar nicht zusammenfassen. Da brauche ich vielleicht eine eigene Landingpage. Und danach kommt ja letztendlich dann im Prinzip auch das Mapping. Also ich kann das dann den jeweiligen Seiten zuordnen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass dann auch teilweise auch Tools genutzt werden, um dann zu entscheiden, ob das Ganze dann auch funktioniert in einem Keyword-Pool. Also zum Beispiel Stichwort SERP-Overlap-Tools, wo man sich dann im Prinzip dann wirklich einzelne Keywords genauer anschaut und auf Basis dessen entscheidet, ob es sich wirklich lohnt, eine Landingpage zu erstellen. Denn das ist nämlich auch oft was man sieht, dass ja letztendlich oft Aufwand reingesteckt wird in bestimmte Unterseiten, in bestimmte Keywords, die dann teilweise auch in diesem Prio-Pool landen. Weil man will ja letztendlich aus dieser Keywords einen ganz kleinen Pool haben, den man dann letztendlich erstmal, womit man dann auch startet. Ja, und da muss man natürlich entscheiden, welche davon machen auch wirklich Sinn, für welche macht es Sinn, neue Seiten zu erstellen, für welche macht es Sinn, neuen Content zu erstellen und dann To-Dos abzuleiten.
Beim Mapping, also wenn ich dann die Keywords habe, ich habe priorisiert, ich mache jetzt meine Keyword-Map, beziehungsweise auch beim Content-Gap gehört ja irgendwie alles so ein bisschen zusammen, sprichst du über die Gruppierung von Keywords und die Zuordnung einzelner URLs. Was sind die häufigsten Fehler, die KMUs in diesem Bereich machen und wie können sie vermieden werden? Ich muss immer dazu sagen, die Hörer wissen das, ich bin ja von Haus aus auch SEO und es fällt mir immer sehr schwer, solche Fragen so einfach zu stellen aus Sicht der User, weil ich habe das ja auch schon 1000 Mal durchexerziert und ich sehe es genauso wie du übrigens von der Reihenfolge her, das kann ich vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Trotzdem würde mich hier mal deine Meinung interessieren, im Sinne der User natürlich auch.
Ja, klar, verständlich. Wie gesagt, ihr seid ja auch recht fit. Also ich sag mal gerade bei dem Thema, was Mapping angeht, sind die häufigsten Fehler eben, dass die Leute gar nicht wissen, welche Keywords ordne ich welchen Unterseiten zu. Also das, gerade die Kunden wissen das ja nicht. Das ist natürlich ein Job, den wir dann machen. Wir crawlen uns ja auch erstmal die Seiten, schauen uns an, welche URLs sind vorhanden, gucken uns die vorhandenen Rankings an. Oft ist es tatsächlich auch so, dass Kannibalisierungen vorhanden sind. Das heißt, bestimmte Keywords für bestimmte Keywords ranken vielleicht 5 Unterseiten irgendwo im besten Fall sogar Top 10. Wäre gar nicht so schlecht, aber es gibt einfach schon ganz viele verschiedene Rankings für gewisse Keywords. Und wir müssen natürlich jetzt entscheiden, auf welche Unterseiten wir das Ganze zuordnen und wie wir die Strategie fahren. Und da ist natürlich auch der häufigste Fehler einfach, dass diese Keywords den falschen Unterseiten zugeordnet werden. Das heißt, vielleicht wird es zu bestimmten Unterseiten zugeordnet, wo es vielleicht nochmal eine bessere gibt, wo mehr Content vorhanden ist. Das heißt, das ist dann eher keine quantitative Arbeit, sondern eher eine qualitative Arbeit. Die muss man sich anschauen, da muss man sich den Content auf den Seiten anschauen. Und da auch wirklich viel Aufwand reinstecken. Also mal schnell irgendwas zugeordnet und auf Basis dessen dann die To-Dos aufbauen, macht oft auch keinen Sinn. Also es geht natürlich schnell, Aber ich sag mal, wir sind jetzt ja in der Strategie in diesen Anfangsschritten, auf Basis dessen dann alles Weitere entschieden wird. Und da sollte man schon viel Aufwand reinstecken. Und das, was ich vorhin natürlich auch erwähnt habe, SERP Overlap, eigentlich auch ein ganz guter Punkt, sich selbst auch mal anzugucken, ob ich denn nicht einfach mehrere Keywords auf eine Unterseite bringen kann oder ob es tatsächlich notwendig ist, Stichwort Content Gap, neue Seiten dann auch mit zu erstellen.
Warum sind gerade die Meta-Tags so wichtig und worauf sollten Unternehmen deiner Meinung nach besonders achten, wenn sie Meta-Tags optimieren?
Ja, Meta-Tags, klar, war ein Punkt, der bei uns auch mit drin war, klingt erstmal sehr sehr basic. Jeder, der das hört, sagt, ja, das ist ja klar, ich meine, ich google, was soll ich jetzt im SEO machen? Ja, dann pass mal irgendwo die Meta-Tags an, nimm am besten die Keywords mit rein, das ist ja das, was man immer sofort liest. Aber die Meta-Tags, die entscheiden letztendlich im besten Fall natürlich über die CTR. Also wir haben nicht immer einen Einfluss drauf. Google entscheidet ja immer so ein bisschen selbst, was da genommen wird. Aber man kann das schon gut mit beeinflussen, natürlich auch mit dem Satzbau, mit den Keywords, vielleicht machen wir auch irgendwelche Smileys mit rein. Das funktioniert ja auch immer ganz gut. Aber man muss einfach gucken, dass da die CTR gesteigert wird. Und es ist letztendlich der entscheidende Faktor, ob jemand von der SERP auf die Seite kommt oder nicht. Und da muss man einfach überlegen, vor allem, wenn ich jetzt eine Seite habe, die schon gute Rankings hat und wo der Wettbewerb sehr stark ist und ich starken Traffic habe, würde ich auf gar keinen Fall einen Praktikanten daran setzen und sagen, ja, mach uns jetzt mal neue Meta-Tags und änder die mal. Sind ja schnell gemacht, relativ simpel, schaffe ich in 5 bis 10 Minuten zu schreiben. Aber da sollte man wirklich dann schon gucken, dass man ordentlich Hirnschmalz reinsteckt und vor allem auch AB-Tests. Manchmal ist es so, man ändert sie. Man merkt, man rutscht ab und da muss man gucken, dass man relativ schnell wieder handelt und auch einfach guckt, auch was in der Search Console vor sich geht, auch was die Rankings angeht.
Du sprichst mir dermaßen aus der Seele, auch für die, die mir schon länger hier zuhören. Ich sage immer, Keyword-Recherche und das ganze Thema Meta-Tag-Optimierung, Metadaten-Optimierung sind für mich keine Aufgaben, die man Studenten geben sollte. Das eine ist die Basis, also inklusive dem Mapping natürlich, die Basis, auf der ich dann langfristig arbeiten möchte. Und das andere ist dein Schaufenster. Und wenn du in die Search Console reinguckst und siehst, dass du, keine Ahnung, 2 Millionen Impressions hast, aber nur 10.000 Leute klicken, ja, die Impressions sind doch schon da. Wieso mit besserem Schaufenster, also mit besseren Metadaten, Title, cool geschriebene Description, was auch immer, habt ihr die Chance, einfach von jetzt auf gleich, also wir reden ja auch immer davon, dass SEO so lange dauert. Meta-Tags sind in wenigen Stunden bis, sagen wir mal, wenige Tage von Google übernommen. Nicht immer übernehmen sie zu 100%, aber sagen wir mal zum Großteil. Und dieser Großteil, der wirkt dann sofort, ab dem Moment. Und im Idealfall steigt die CTR. Und wir wissen ja nach dem Google-Leak jetzt, dass die CTR definitiv nicht nur wie von uns gedacht, sondern auch wirklich einen Einfluss hat auf die SERPs. Das ist ja ein Kreislauf, der sich nach oben dreht. Ich wollte gerade Teufelskreis sagen, aber das wäre ja negativ. Du weißt, was ich meine. Das ist ein Kreislauf, der sich quasi von selbst befeuert, wenn ich bessere Rankings, weil ich mehr CTR habe. Bessere Rankings heißt mehr Impressions. Mehr Impressions heißt bei besserer CTR noch mehr Traffic. Und am Ende sollte es im Idealfall ja auf den Umsatz einzahlen. Deswegen.
Klar. Und du weißt ja, wie es oft in der Realität ist. Sie werden tatsächlich in der Realität oft von Studenten, von Werkstudenten oder von Praktikanten geschrieben.
Das ist genau das Problem.
Und sie sind auch schnell geschrieben, sie sind schnell implementiert und oft bei solchen Chancen-Keywords, gerade wenn man sich jetzt irgendwo auf der zweiten Seite befindet, vielleicht sogar schon 10. Suchposition, irgendwie so auf der Schwelle zwischen der zweiten Seite und der ersten Seite, testet Google ja immer ganz viel. Es werden dann immer mal wieder Ergebnisse hochgespielt und wenn ich dann einfach auch einen schlechten Titel habe oder eine schlechte Description, dann bin ich da ganz schnell wieder weg. Also dann gibt es da einfach auch keinen Grund zu klicken. Und ich meine natürlich, das Klickverhalten danach, das wird natürlich auch gemessen und das bewertet Google ja auch. Also die Landingpages müssen natürlich auch passen, aber das ist natürlich so der erste Schritt. Das ist wie wenn ich Paid Ads mache und habe keine geilen Ads. Also die Ads müssen natürlich auch passen.
Wenn ich im Kaufhaus ein geiles Schaufenster habe, die Leute reinhole, aber dann nicht mit Qualität überzeuge, kommen sie auch nie wieder. Das ist schon klar. Ich glaube, aber wir müssen uns mal verinnerlichen. Du sagst selbst, die Realität sieht so aus, dass es halt die Studenten machen. Ey, du, ich habe bei mir im Unternehmen Studenten, die würde ich sofort draufsetzen, weil die unglaublich gut sind. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass SEO sehr viel von Erfahrung lebt. Und selbst ich als erfahrener SEO würde auf meinen wichtigsten Landingpages das einer Copywriterin geben. Also ich rede jetzt von der weiblichen Person, weil ich gebe das immer einer Copywriterin. Kann natürlich auch ein Copywriter sein. Aber das ist für mich das A und O. Genauso wie ja Etzler mittlerweile auch schon anfangen mit ChatGPT oder mit Copywriter-Experten die wichtigsten Anzeigen zu texten, weil ich glaube, da kann man gar nicht genug Liebe reinlegen. Weil das ist ja direkt umsatzrelevant. Und dementsprechend.
Und ist ja letztendlich auch gar nichts falsch daran, das Ganze auch teilweise mit ChatGPT zu machen. Aber das Problem ist nur, es muss Unix sein, es muss danach noch abgeändert werden, es muss wirklich dann auch angepasst werden. Und wir haben ja bei uns auch Werkstudenten sitzen oder wir haben auch duale Studenten bei uns, die beschäftigt sind, die das zum Teil auch machen. Sie haben dann aber auch theoretisch nicht die Erlaubnis, das Ganze auch gleich einfliegen zu dürfen. So, da guckt nochmal ein Senior auf jeden Fall drüber. Und segnet das Ganze ab. Das heißt, die müssen natürlich auch lernen, aber die Metatext, bevor sie eingepflegt werden, das ist bei uns, ist, hat es eine sehr hohe Prio, muss man einfach sagen, weil es so einen starken Einfluss hat. Die sind schnell geschrieben, es ist ein To-Do, was letztendlich also Basic SEO betrifft, es ist ja nichts Komplexes. Aber wie ich diese Titles schreibe, dass sie gut sind und mit welchen Keywords, das betrifft ja auch diese ganze Strategie. Also ich muss ja dann auch gucken, welche Keywords will ich da wirklich mit rein und was will ich damit erreichen, welche Zielgruppen will ich erreichen, und das muss alles irgendwo in den Title Tag oder in die Meta Description fließen.
Ja, definitiv. Ich habe noch ein anderes Thema, was du auch erwähnt hattest, und zwar für mich eins. Also ich sage, glaube ich, zu gefühlt jedem SEO-Thema, dass es ein tragendes Thema ist, aber eins der tragendsten Themen für mich ist vor allem auch das Thema interne Verlinkung. Und das hast du auch angesprochen, deswegen die Frage hier, warum ist die interne Verlinkung so wichtig für eine erfolgreiche SEO-Strategie und wie können Unternehmen sie effektiv umsetzen?
Ja, also ich meine, letztendlich darf man ja nicht vergessen, man kann ja alles Mögliche umsetzen. Man kann alles schön machen, man kann tolle Texte auf die Seite bringen, man kann sämtliche SEO-To-Dos umsetzen, wenn die Seiten nicht gefunden werden vom Crawler. Dann hat man es relativ schwer. Also dann wird man auch merken, dass die Seiten nicht wirklich indexiert werden oder sich vielleicht auch schwer tun, indexiert zu werden. Und das merkt man ja ganz oft, wenn dann solche top-optimierten Seiten sind. Also On-Page passt alles schon. Diese klassischen Basics sind alle schon umgesetzt. Und dann guckt man eigentlich mal nach. Und man kann das theoretisch ja auch mit einem Screaming Frog Crawl rausfinden, wie die Seite, also wie sie auch intern verlinkt ist, mit den Unique Inlinks. Man kann da mal einen Crawl drüber laufen lassen, kann das Ganze sortieren. Und dann merkt man, naja, gut, bei diesen Seiten tun wir uns schwer. Ja, das heißt, man kann dann gleich direkt vergleichen, sind vielleicht diese Seiten oder neue Seiten, die ich erstellt habe, sind die in der Search Console schon indexiert? Und wenn sie nicht indexiert sind, dann ist einfach oft das Problem, dass sie auch einfach schlecht intern verlinkt wurden. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Also ich muss, worauf ich da achten muss, ich muss gucken, dass ich im besten Fall ja nicht nur von einer Seite intern verlinke, ganz, ganz starke Top-Seiten vielleicht sogar im Menü oben verlinken. Ansonsten gibt es natürlich Content-Inlinks, und da muss man auch gucken, dass die Anchor-Texte auch passen. Also da sollten die wichtigen Keywords auch kongruent sein. Also das heißt, nicht ein Keyword nehmen, auf diese Seite verlinken und dann auf einer anderen Seite ein komplett anderes Keyword nehmen und auf diese Seite verlinken, sondern dann braucht man schon irgendwie für eine spezifische Unterseite auch einen kongruenten internen Verlinkungsplan. Und das ist auch oft, was teilweise gar nicht vorhanden ist bei den Unternehmen, oder wenn es vorhanden ist, dann auch wirklich falsch gemacht wird. Und die Power wirklich nutzen von Screaming Frog. Also ich meine, wir haben das Tool. Screaming Frog klingt immer super kompliziert, aber ehrlich gesagt, jeder, der sich damit eine Weile beschäftigt, kommt damit gut klar, hat gleich sehr schnelle, gute Übersichten und Ergebnisse über seine Seite. Und dann kann ich natürlich sortieren anfangen, kann mir die Seiten rausziehen, die intern einfach schlecht verlinkt sind, intern. Und kann mir dann natürlich eine Strategie überlegen, wie ich das besser machen kann. Und das muss übrigens nicht immer alles im Navigationsmenü stattfinden. Also ich muss da jetzt nicht irgendwie gleich 100 Unterpunkte in der Navigationsstruktur schaffen, sondern ich muss es einfach klug auch auf anderen Unterseiten, themenrelevanten Seiten verlinken. Man kann ja theoretisch auch so Themensilos schaffen, dass man sagt, mehrere Seiten irgendwie zusammenpacken und die immer wieder kreuz verlinken intern, und auch einfach Deeplinks schaffen. Also Unterseiten, wirklich, die dann teilweise auf der dritten, vierten, fünften Ebene sind, einfach nochmal vielleicht von oben irgendwo verlinken.
Ja, also für die Hörer, wir haben das Thema Internetverlinkung ist so wichtig. Ich glaube, wir haben Webinare dazu, wir haben Podcast-Folgen dazu, wir haben Artikel dazu. Die Podcast-Folge zu dem Thema habe ich euch auch mal in die Shownotes gelegt. Guckt euch das mal an. Das ist ein Thema, das kann man... Ja, ist wieder so ein Thema, was sehr schnell funktioniert. Gell? Also es wird immer gesagt, SEO dauert so lange. SEO bei einer neuen Seite, die noch keinen Content hat und so weiter. Ja, das dauert. Ja, bis ihr eine Reputation habt, bis ihr den Content produziert habt, bis Google das auch dementsprechend einstuft. Das dauert. Aber bei Seiten, die schon sehr lange online sind, die schon eine gewisse Menge an Content haben, können so Sachen wie Metadatenoptimierung, aber auch interne Verlinkungen einen relativ schnellen Boost bringen. Was heißt relativ schnell? Metadatenoptimierung, das kann in Tagen passieren. Wenn bei interner Verlinkung wäre ich ein bisschen vorsichtig, bis Google das alles neu gecrawlt hat und so weiter, da können schon mal ein paar Wochen vergehen manchmal. Manchmal bei großen Seiten, stark frequentierten Seiten geht es auch mal schneller. Aber wenn da alles von heute auf morgen umgeschmissen wird, braucht Google auch vielleicht einen Moment, um das richtig auszuspielen. Nichtsdestotrotz, Google wird da auch immer schneller. Und je besser ihr das strukturiert, je klarer ihr das strukturiert, desto schneller kommen auch die Ergebnisse. Und die kommen definitiv. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem ihr euch... Unterhaltet euch mit Bruno, ihr habt es gehört, er kennt sich damit aus. Ihr könnt euch natürlich auch weitere Inhalte dazu durchlesen. Das sind Themen, ich glaube, da kann man sich gar nicht genug mit beschäftigen.
Vor allem, wenn man viele Unterseiten hat, also gerade bei größeren Webseiten. 100%. Ohne interne Verlinkung wird es schwierig, vor allem, wenn man sich da nicht ordentlich Gedanken gemacht hat. Da kann man alles Mögliche anpassen im SEO.
Ich kann euch sagen, wir machen einmal im Monat einen Check, ob alle internen Verlinkungen überhaupt noch funktionieren. Also auch das kann ja mal passieren. Du machst irgendwie eine Seite weg, du hast ein paar 404er am Laufen oder 301er oder was auch immer. Das ist nicht cool. Ja? Also wenn man seine interne Verlinkungsstruktur nicht im Griff hat, dann ist das quasi ein Zeichen für Google, ja, dass man seine Seite nicht im Griff hat, was natürlich nicht cool ist. Deswegen ist das bei uns sehr hoch priorisiert und wir finden jedes Mal was. Also es ist nicht so, dass das immer auch bei Seiten, die von SEOs geführt werden, kann das passieren. Aber man muss halt ein Netz, ein Prozess haben, um sowas auch aufzudecken. Und man muss sich damit beschäftigen. Und ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, bei kleinen Seiten ist es natürlich deutlich unaufwendiger wie bei großen Seiten, aber das halte ich schon für sehr, sehr wichtig.
Ja, du hast einen großen Hebel auf jeden Fall.
Wenn wir jetzt über interne Backlinks gesprochen haben, lass uns auch mal über externe reden. Ne? Auch ein Thema, über das ich sehr gerne diskutieren kann. Gerade bei KMUs, aber je nach Thema auch manchmal nicht so einfach ist. Wie können KMUs deiner Meinung nach auf eine gesunde und nachhaltige Weise qualitativ hochwertige Backlinks aufbauen?
Also im besten Fall, vielleicht bin ich damit auch ein bisschen provokant, aber im besten Fall nicht kaufen. Ich halte ehrlich gesagt nichts von Linkportalen. Gibt natürlich auch Kollegen da draußen, die das auch, die auch Links verkaufen. Das muss man sagen, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren. Früher war es oft so, dass diese Portale, das waren immer so diese gleichen Pappenheimer, die dann auch zu finden waren in den Portalen, wo dann jeder von den Links gekauft hat, die dann übrigens auch nicht billig waren. Wir haben auch in einem klassischen SEO-Projekt zumindest aktuell bei uns noch kein Backlink-Budget immer verplant, sondern wir sagen dem Kunden, wenn wir gute Backlinks finden, also in der Regel kosten die so in der und der und der Range, also es ist ja so, dass letztendlich auch Publisher nicht umsonst, meistens zumindest nicht umsonst was publishen, denn wenn man gerade jetzt mal eine Seite anfragt, dann muss man dann schon meistens was bezahlen, aber das heißt, wir planen es nicht fix ein, sondern wir sagen dem Kunden, wir machen eine Strategie, wie wir an solche Links kommen und wenn es mal dazu kommt, dass wir so ein Sonderbudget brauchen, dann sagen wir dem Bescheid, dann kannst du das theoretisch selbst entscheiden und wir geben dir letztendlich einfach eine Empfehlung. Aber ich bin einfach kein Fan von Linkportalen, wo man irgendwo auch Links irgendwo einkauft und ich sage immer oder wir sagen bei uns immer, da spielt einfach die Qualität eine Rolle, Qualität statt Quantität, das heißt lieber weniger Backlinks, anstatt sehr viele und dafür auch irgendwelche schlechten Backlinks, wofür man dann letztendlich auch sehr viel Geld bezahlt hat. Und wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, jeder hat diese Sache mit den, oder jeder, der lange schon in der Branche ist, hat diese Sache mit den gekauften Backlinks schon durchgemacht. Und wenn man sich mal angeguckt hat, was kommt dann effektiv bei rum, lohnt sich's, dann hat man oft gemerkt, naja, wir haben jetzt schon irgendwo für den Kunden mal so einen starken oder den Backlink gesetzt, also sowas früher und so einen starken Effekt hatte es nicht. Und wenn sie dann irgendwann einfach weg von der Idee, da einfach von diesen Portalen teilweise auch Links zu kaufen. Na, und wie können KMUs Link bekommen? Hast ja auch Links oder gute Links bekommen. Da kann man sich natürlich unterschiedliche Strategien überlegen. Also ich sage erstmal klein anfangen, vielleicht gerade als lokales Unternehmen Branchen, sich in alle möglichen Branchenportale eintragen. Die sind zum Teil auch einfach kostenlos. Dann kann man natürlich auch einfach mal beim Wettbewerber selbst gucken, was passiert denn da? Also generell mal die Seiten der Wettbewerber crawlen. Da kommt man auch manchmal auf Ideen und kann dann vielleicht auch einfach selbst mal diese Portale oder Blogs oder Newsportale, wo dann im Prinzip die Links auch sind, anfragen. Und was sonst auch ganz gut funktioniert, sind natürlich einfach auch Linkbaits. Das heißt, man kann irgendwas bauen. Das kann natürlich irgendwie ein Rechner sein zum Beispiel. wo man sich vielleicht die Zinsen auskalkuliert im Immobiliensektor. Oder es könnte zum Beispiel, ja, meinetwegen für uns als SEO-Agentur ein SEO-Tool sein. Wenn man sich mal zum Beispiel SERP-Overlap-Tools anschaut, da gibt es super viele auf dem Markt und die meisten bauen das nicht, weil sie damit merken, oh, sie haben jetzt irgendwie eine Chance, dann noch auf die 1 zu kommen, weil der Wettbewerb ist sehr hoch. Aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, die irgendwo auch verlinken zu lassen und Leute schreiben darüber auch Artikel und so weiter und habe dann einfach, ja, wirklich auch ein organisches Seeding von meinen Links.
Hm. Finger weg von Linkbrokern, weil die Links, die man da kaufen kann, kann jeder kaufen. Und wir reden immer über individuellen Content, Unique Content, aber uniques Linkprofil ist sehr selten diskutiert. Wenn man coole, ich finde, was Bruno eben gesagt hat, fand ich sehr cool mit, wenn es mal eine gute Option gibt. Ja, also irgendeinen hochwertigen Link, weil ihr einen guten Kontakt habt. Also keine Ahnung, ich habe vor kurzem einen Link vom Spiegel angeboten bekommen. Den kann man nicht kaufen normalerweise. Ich kenne da halt jemanden.
Er war mir kannst am Ende du weiterleiten Ticken, an uns.
War mir ein Ticken zu teuer am Ende für zu wenig Themenrelevanz jetzt beim OMT. Natürlich, der Spiegel ist ja themenbreit, aber und wahrscheinlich als Domain auch stark genug von der Reputation her, dass man es trotzdem lohnen könnte. Aber wir haben alles beim OMT, aber kein Backlink-Problem. Dementsprechend habe ich das mal davon abgesehen. Aber früher habe ich nach sowas natürlich auch gesucht und viel gemacht. Und für gerade für Portale, wo es vielleicht auch schwierig ist vom Thema her, wo man einfach nicht so viele, also kann man, wenn man einen Büroartikelhersteller betreut, es gibt halt nicht so viele Büroartikel-Blogger. Ja, also da muss man sich halt irgendwas überlegen. Und dann haben wir uns halt überlegt, ja, so ein Bürohersteller beschäftigt sich halt viel mit Stühlen und Ergonomie. Und Gesundheitsportale gibt es noch und nöcher und Ergonomie ist ein Gesundheitsthema. Dementsprechend kann man ja über so einen Umweg vielleicht auch was finden, wie man sich halt gut verlinken lassen kann und so weiter. Das muss halt thematisch gut passen. Und dann über eine gute interne Verlinkung, so finden wir wieder den Bogen, kann man dann vielleicht auch die richtigen Projekte weiterfüttern. Also Optionen durchleuchten, nutzen, wenn sie Sinn machen, aber auch nicht jeder guten Option einfach Ja sagen, weil das kann auch manchmal, wenn es nicht themenrelevant ist, vielleicht ist die Seite spammy, was auch immer, die verkauft auch noch 5000 anderen ihre Backlinks. Passt bitte mit sowas auf.
Ja, oder wenn man dem Kunden zum Beispiel sagt, du hast ja das Stichwort Themenrelevanz angesprochen, das ist natürlich super wichtig. Man muss natürlich nicht immer nur irgendwie auf, als Beispiel, ich bin jetzt ein ERP-System oder ich biete jetzt ein ERP-Programm für oder eine Software für irgendeine Branche an. So, dann habe ich jetzt natürlich im Ende des Tages nicht so viele Möglichkeiten, ne? Also da gibt es dann halt jetzt nicht so viele sehr, sehr, sehr sichtbare oder starke Webseiten. Das heißt, da kann ich mir dann theoretisch auch andere Möglichkeiten ausdenken. Aber was dann oft von den Kunden kommt, ist, die kennen dann typische Portale, gerade als Beispiel, ich spreche mal als Beispiel im B2B-Sektor, wer liefert was. Es gibt so viele verschiedene Portale, die Kunden dann kennen und sagen, naja, das können wir machen, da kriegen wir einen Link und da zahlen wir dann irgendwie, ich weiß nicht, 2.000-3.000 Euro im Jahr. So, das ist dann wie so ein Modell, so ein Abo-Modell. Danach ist der Link auch wieder weg, wenn ich nicht mehr bezahle. Aber wenn man sich dann teilweise diese spezifischen Portale mal anschaut, dann sind die selbst oft gar nicht stark sichtbar. Das heißt, der Link ist eigentlich gar nicht so viel wert. Und dann stelle ich oft den Kunden die Frage, naja, aus SEO-Sicht macht es da tatsächlich keinen Sinn, es sei denn, es ist wirklich ein bekanntes Portal in der Branche und man merkt, da kommen viele Anfragen bei rum. Aber man kann das Ganze ja auch oft über Analytics dann messen und oft haben sie dann schon vorher vielleicht sogar diese Portale gehabt. Und wenn man dann mal guckt, was effektiv bei rumkommt, sieht es oft sehr traurig aus.
Als letzten Punkt hatten wir das Thema Projektplan. Also der SEO-Projektplan ist das Ergebnis normalerweise einer SEO-Strategie, würde ich jetzt sagen. Also die Strategie sollte zuerst stehen, dann mache ich eine Roadmap daraus. Warum spielt für dich der SEO-Projektplan eine wichtige Rolle für den Erfolg eines SEO-Projekts?
Weil er oft nicht da ist. Also, ich meine, wir fragen dann oft, wenn wir Projekte übernehmen, ob es einen Plan gibt, also ob es so einen Projektplan gibt. Und wir haben ihn, also wir haben ihn bei jedem Projekt. Für uns ist es einfach Grundvoraussetzung, dass ein Projekt auch irgendwo erfolgreich ist. Aber oft ist es so, nee, da hatten wir nie was. Da kam immer so ein Reporting. Manchmal ist es ja so, dass die Kunden SEO abschließen und kriegen nicht mal ein Reporting. Aber so ein richtiger Plan mit To-Dos, was jetzt demnächst noch alles oder was wurde umgesetzt und was wird noch umgesetzt, gibt's ja oft gar nicht. Und das ist ja eigentlich schon total verrückt, dass sowas auf dem Markt existiert. Ich meine, die Kunden zahlen ja für Dienstleistungen und die wissen gar nicht genau, was gemacht wurde und sie wissen auch nicht, was gemacht werden soll. Also sind aber trotzdem irgendwie in so einem Vertrag drin. Und ich sehe den SEO-Projektplan als extrem wichtig. Also man hat ja eine Strategie und ich will auf Basis dessen eine Roadmap machen und wirklich entscheiden, wann ich was umsetze, wem ich was zuordne. Es gibt ja teilweise auch die To-Dos, die hat ja der Kunde auch vielleicht sogar umzusetzen. Also manchmal macht ja der Kunde vielleicht auch das Texting oder der Kunde erstellt vielleicht nochmal andere Landingpages oder das Design oder UX wird irgendwo noch geändert. Und solche Punkte fließen ja schon auch immer in SEO teilweise mit rein, wo man sagt, okay, das und das und das muss noch geändert werden, sollten wir vielleicht noch anpassen. Und wann wird das Ganze umgesetzt? Eine Deadline geben, wer setzt das Ganze um? Und das bestimmt natürlich letztendlich auch die Größe des Projektes. Und auf Basis des Projektplans entscheide ich oder entscheiden wir bei AdMates, wie groß das Projekt wird, also wie teuer es letztendlich auch wird.
Eine Frage habe ich noch für dich, Bruno. Du hast erwähnt, dass sich SEO-Strategien je nach Projektgröße, also du sprachst davon, dass Projektpläne auch agil sein müssen. Also SEO-Strategien je nach Projektgröße so 6 bis 12 Monate, alle 6 bis 12 Monate sich neu justieren sollten. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Indikatoren, die signalisieren, dass eine Strategie angepasst werden muss? Und wie legst du denn jetzt die genaue Frequenz fest? Weil 6 bis 9, 12 Monate ist ja immer noch eine große Zeitspanne.
Das ist richtig. Also wir reden ja hier nicht darüber, ob man jetzt entscheidet, wirft man ein Keyword raus oder nicht. Oder merkt man irgendwo, naja, da ist vielleicht der Wettbewerb zu stark, da müssen wir vielleicht was machen. Sondern wir reden hier wirklich von der Strategie, die man von vornherein festlegt. Die muss man jetzt nicht irgendwie alle 3 Monate anpassen. Aber wie gesagt, du hast recht, es hängt letztendlich von der Größe des Projektes ab. Wenn ich ein Riesenprojekt habe mit unheimlich vielen Ressourcen, dann brauche ich da nicht alle 12 Monate mal reingucken in die Strategie, sondern dann muss ich gucken, dass ich vielleicht sogar Quartalsmeetings mache und die Strategie komplett nochmal anpasse und neu eruiere. Und ich muss letztendlich, je mehr Ressourcen ich in SEO reinstecke, desto schneller kommen natürlich auch die Ergebnisse. Und desto schneller kann ich natürlich auch sehen, ob bestimmte Dinge funktionieren oder nicht. Und auf Basis dessen vielleicht meine Strategie auch immer wieder agil halten und auch anpassen. Also das sind wirklich Punkte, da muss man einfach gucken natürlich, wie groß das Projekt ist, also individuell auch das Projekt betrachten. Aber ich meine, bei uns ist es in der Regel so, dass wir mit größeren Kunden haben wir teilweise, haben wir eben wöchentliche Meetings. Das kann natürlich auch, wenn es ganz, ganz ein großes Projekt ist, teilweise auch zweiwöchig sein. Normalerweise bei kleineren Projekten vielleicht mal monatlich, aber wir machen zum Beispiel alle 3 Monate ein Strategie-Meeting. Das heißt nicht, dass wir diese Strategie komplett über Bord werfen und sagen, wir müssen jetzt alles neu machen, aber dass wir einfach gewisse Punkte, wo wir merken, da sind wir nicht vorangekommen oder müssen wir vielleicht nochmal einen Zahn zulegen oder vielleicht andere Punkte, wo wir merken, die Themen, die sind jetzt voll durch die Decke gegangen, wir sollten vielleicht einen Fokus eher auf den Bereich legen und vielleicht nochmal weitere Keywords aus dem Pool mit reinholen. Also dementsprechend einfach agil bleiben und die Strategie auch anpassen. Und klar, was ist der Indikator dafür, wenn einfach bestimmte Dinge funktionieren oder halt eben nicht funktionieren? Das ist natürlich, Analyse spielt im SEO immer eine starke Rolle.
Ja, 100%, unterschreibe ich sofort. Bruno, wir sind eigentlich am Ende angekommen. Vielen lieben Dank erstmal für den Impact. Auch danke für den tollen Vortrag bei der Konferenz. Ist ja mittlerweile schon ein paar Wochen her. Aber schön, dass wir uns hier auch mal auf der Ebene hier, in dem Format getroffen haben. Vielen Dank.
Freut mich. Danke dir.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Bruno vielleicht noch ein kurzer Hinweis von meiner Seite. Ihr wisst ja, wir hatten vor ganz kurzem unsere KI-Konferenz. Erstmal vielen Dank für das phänomenale Feedback, was ihr uns gegeben habt. Wir haben uns da echt reingehängt, vor allem in Person von Christos. Da habe ich ja mehrfach schon auf LinkedIn angesprochen, wie fasziniert ich von der Hingabe war, die er in das Projekt reingelegt hat. Und natürlich umso schöner, wenn es dann auch gut angekommen ist. Wir haben das nächste Groß-Event, das wir geplant haben, wieder eine Online-Konferenz. Sie ist erst im März. Das heißt, wir haben noch fast 4,5 Monate Zeit. Aber ihr könnt euch heute schon dafür anmelden. Und ich denke mir immer, wenn es ein Tages-Event ist, je früher man sich den Termin in den Kalender legt, desto sicherer ist auch, dass man ihn einhalten kann. Es ist der 27.3. Die URL findet ihr auch in den Shownotes. Ist kostenfrei, aber nicht umsonst, wie ich so schön sage. Und ich habe schon mal anklingen hören, dass auch dort wieder das Thema KI bei den Tools sehr präsent sein wird, weil ja, sich ja jedes Tool so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Also wenn ihr Bock darauf habt, meldet euch jetzt schon an. Ansonsten sind wir raus für heute. Vielen Dank, bis dann, macht's gut.